RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Bürokratie, die Herrschaft der Schreibtische oder der Verwaltung, heißt es ja eigentlich und soll auch eigentlich was Gutes sein. Man glaubt es kaum. Soll uns Rechtssicherheit geben. Aber Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger fragen sich, warum dauert alles so lange? Warum dauert es so lange mit den Baugenehmigungsverfahren, mit den Unternehmensgründungen? Warum dauert es so lange mit der digitalen Anmeldung von Leistungen? Also Bürokratie gilt uns eher als Hemmschuh. Herzlich willkommen beim RBB 24 Inforadio Forum. Mein Name ist Sandra Schwarte. Wir sind zu Gast in der Hochschule für Wirtschaft und Recht, unserem Kooperationspartner heute. Ja, seit vielen Jahren tritt jede Regierung, ob im Bund oder im Land, immer wieder an, mit dem Versprechen, Bürokratie abzubauen. Auch die aktuelle Bundesregierung hat wieder eine Modernisierungsagenda aufgelegt. Und in Berlin und Brandenburg, die stehen ebenfalls die Länder vor der gemeinsamen Aufgabe, Bürokratie zu reduzieren, Verwaltung zu modernisieren. Heute wollen wir darüber sprechen, welche Fortschritte sichtbar sind, wo es klemmt. Es diskutieren Martina Clement, Chief Digital Officer beim Berliner Senat. Man sagt, ihr frisst das Behördenmonster der Hauptstadt aus der Hand. Herzlich willkommen. Auch Maximilian Wonke, Vizepräsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg, Bürgermeister von der Gemeinde Panketal, kennt also die Praxis der kommunalen Verwaltung aus erster Hand. Till Binke, Sozialunternehmer, schon von einigen Start-ups, die vor allem der Gesellschaft was Gutes tun sollen. Aktuell bei der Rule Mapping Group, die entwickelt digitale Tools, die im Wesentlichen helfen sollen, auch Bürokratie abzubauen. Robert Knappe, Verwaltungsprofessor, Betriebs-IT an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, ordnet dann für uns die Entwicklungen aus der wissenschaftlichen Perspektive ein. Also fangen wir an mit dem Status quo, dass wir mal gucken, wo sich was bewegt, hier in Berlin und Brandenburg und wo nicht beim Bürokratieabbau. Martina Clement, Sie kennen wir jetzt als die Frau, die uns Bürgeramtstermine verschafft hat. Es gibt wieder welche. Sensationell. Wie haben Sie das geschafft, was vor Ihnen keiner geschafft hat?
Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Tatsächlich haben sich da jetzt über die Zeit, wir sind das in ungefähr 2,5 Jahren jetzt im Amt, langsam Schritt für Schritt Dinge realisiert, die wir gleich zu Beginn angeschoben haben, haben natürlich mehr Personal für die Bürgerämter zur Verfügung gestellt, haben aber tatsächlich insbesondere einen Springerpool eingerichtet, weil wir eben festgestellt haben, dass die Bezirke nicht alle Termine online freischalten für die Bürgerinnen und Bürger, weil sie eben Sorge haben, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausfallen, krankheitsbedingt. Durch den Springerpool können wir kurzfristig einspringen, werden mehr Termine freigeschalten. Wir haben es geschafft, die sogenannte No-Show-Quote zu reduzieren. Wir haben neue Standorte eingerichtet. Gerade heute einen Standort im Rathaus in Köpenick eröffnet. Also diverse Maßnahmen auf den Weg gebracht, auch viele andere Maßnahmen tatsächlich und insbesondere auch mehr Angebote im digitalen Bereich freigeschalten. In der Summe hat sich jetzt die Entlastungswirkung zum Glück endlich bemerkbar gemacht. Seit Sommer, sage ich immer, ist ein bisschen das neue Normal eingetreten. Es gibt wieder Termine in den Berliner Bürgerämtern und vor allen Dingen kann man seit neuestem auch für einen Großteil der Dienstleistungen ganz ohne Termin kommen. Und wenn es eilig ist, beispielsweise für eine Reise oder ähnliches, kann man sowieso jederzeit kommen und kommt direkt dran. Und ehrlich gesagt, meines Erachtens, das ist der Anspruch, den ich an Verwaltung habe. Wir müssen für die Bürgerinnen und Bürger dann zugänglich sein, wenn der Bürger die Verwaltung braucht.
Aber jetzt stehen Sie vor einer noch viel gewaltigeren Aufgabe, als Bürgeramtstermine zu beschaffen, nämlich die komplette Verwaltung umzukrempeln, also Doppelstrukturen abzuschaffen, Zuständigkeiten neu zu ordnen, wenn sie überhaupt schon vorhanden sind. Eine Aufgabe, die Sie genauso leicht bewältigen können?
Das ist natürlich eine ungleich größere Herausforderung, aber in der Tat, glaube ich, sind wir beim Thema Verwaltungsreform im Land Berlin auch deutlich weitergekommen als viele schon vor uns, haben es ja tatsächlich geschafft, im Sommer im Berliner Abgeordnetenhaus mit Stimmen von allen 4 demokratischen Fraktionen ein Reformpaket zu beschließen, inklusive Verfassungsänderungen, das jetzt im Januar in Kraft tritt. Steht unter 3 großen Überschriften. Zum einen, dass wir klare Zuständigkeiten wollen, dass wir eine bessere gesamtstädtische Steuerung wollen, weil wir ja doch ein Stadtstaat sind mit 12 zwar starken Bezirken, aber eben sollte doch aus einem Guss die Verwaltung sein. Und 3. Punkt, tatsächlich starke Bezirke. Und weil Sie es angesprochen hatten, tatsächlich die klaren Zuständigkeiten sind natürlich eine besondere Herausforderung an sich. Deswegen haben wir uns schon vor etwa 1,5 Jahren auf den Weg gemacht, erstmals in der Berliner Verwaltung alle Aufgaben der Berliner Verwaltung zu erfassen, zusammenzutragen und erstellen einen Aufgabenkatalog, den wir dann als Zuständigkeitskatalog auch erlassen wollen, mit sehr vielen interessanten Dingen, die man da im Zuge dessen beobachtet haben, haben am Anfang 4.500 Aufgaben aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen und tatsächlich festgestellt, dass bei ungefähr 20% dieser Aufgaben nicht ganz klar war, wer dafür zuständig ist und wer eben nicht.
Wie Sie das angehen, darüber sprechen wir gleich. Erstmal blicken wir nach Brandenburg ins Bundesland. Maximilian Wonke, Bürokratieabbau hat sich das Bundesland ja genauso auf die Fahnen geschrieben. Seit einem Jahr gibt es im Landtag einen Sonderausschuss, der sich ganz gezielt den Aufgaben widmet, Bürokratie abzubauen in allen Bereichen. Spüren Sie das? Also wie erleben Sie die Situation in der Kommune?
Ja, tatsächlich muss man ja erstmal festhalten, dass jede bürokratische Regel mit einem guten Vorsatz mal entstanden ist und aber wie es so schön heißt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert und das erleben wir eben auch und merken, dass es so langsam heiß wird und wir deshalb irgendwie wieder zurück müssen und dieser Sonderausschuss, der im Land Brandenburg gebildet wurde, macht da schon gute Fortschritte. Ein ganz konkretes Beispiel ist das Vergaberecht, wo wir eben die freiwilligen Vergaben nicht mehr bei 1.000 Euro aufhören, sondern eben bis 100.000 Euro. Das ist auch sehr sachdienlich und besonders auch im Umgang zwischen Land und Kommunen und den Prüfungen, die dort immer zwischen den verschiedenen Institutionen vorherrschen, muss man eben sagen, dass Kommunen eben auch Teil des Staates sind. Und dieses Misstrauen, was leider in vielen Bereichen und der eigentlich auch großteils, sage ich mal, der Wachstumstreiber für Bürokratie war, dass man das einfach abbaut. Also der Kern ist eigentlich gar nicht, gucke ich mir jetzt Regel A oder B an, sondern gebe ich wieder ein bisschen mehr Vertrauen ins Spiel rein, um dann wieder ein bisschen von der Hölle des bürokratischen Abgrunds wegzukommen.
Ja, das Bürokratiemonster wird es ja auch immer genannt. Ja, sehr schöne Sinnbildner. Till Binke, als erfahrener Sozialunternehmer arbeiten Sie ja in der Vergangenheit an dem gesellschaftlichen Zusammenhalt vor allen Dingen mit Ihren Unternehmen. Also das war die Spendenplattform Better.org, das Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de. Und Sie sagen jetzt mit der Rule Mapping Group, die digitale Software anbietet, KI gestützt, da haben Sie dasselbe Ziel, gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das müssen Sie erklären.
Naja, wenn die Bürokratie nicht funktioniert, also man tatsächlich in manchen Teilen Staatsversagen hat und ich sag mal, wenn Gerichte in Deutschland keine Klagen mehr annehmen und bearbeiten können aus Kapazitätsgründen, das ist dann schon punktuell das Ende des Rechtsstaats, dann geht Vertrauen flöten und das ist ja über Jahrzehnte jetzt. Die Privatwirtschaft, das Privatleben hat sich digitalisiert in exponentieller Geschwindigkeit und der Staat schafft es nicht, sich zu digitalisieren. Und das liegt nicht dran, dass da zu wenig Geld investiert wird oder dass die Projekte im Einzelnen falsch sind, sondern man sieht, dass das Recht an sich ist analog und dann werden hunderte Softwareprojekte gemacht. Und die Regel ist, wenn die Software fertig ist, hat sich meistens schon das Gesetz oder zumindest irgendeine Vorschrift geändert. Und dann geht oftmals eine millionenteure Software, die gerade erst ausgerollt wurde in Ämtern, muss wieder offline genommen werden oder reprogrammiert werden. So, und da gibt es Länder außerhalb von Deutschland und jetzt auch die Modernisierungsagenda von Bund und Ländern hier, die sagt, es gibt sowas, das nennt sich Law as Code. Das bedeutet, dass man Gesetze und andere Regelungen direkt digital zur Verfügung stellt, also maschinenlesbar, so dass, wenn wir eine Lohnsteueränderung haben, dann DATEV, Elster und Taxfix nicht jeweils 1000 Personentage programmieren müssen, sondern dass man wie ein Software-Update auf dem Handy eigentlich das Regel-Update, das regulatorische Update bekommt. Und so arbeiten wir punktuell als Dienstleister in Beschleunigung, Bürokratiebeschleunigungsprojekten, aber wir stellen jetzt diese Law-as-Code-Infrastruktur als Open Source zur Verfügung, weil wir das Gefühl haben, da wollen wir mehr sein als ein Software-Dienstleister. Wir wollen ermöglichen, dass Deutschland Digitalisierung nicht in Projekten macht, sondern vorne bei digitalem Recht.
Also Open Source für alle. Wir sehen also, es ist ein bisschen etwas in Bewegung in Berlin und in Brandenburg und auch darüber hinaus. Was aber hindert uns eigentlich an dem schnelleren Fortschritt immer wieder und was hat uns in den vergangenen Jahren immer wieder so daran gehindert? Also Ursachen und Widerstände, lassen Sie uns die versuchen mal zu erfassen. Professor Knappe, Bürokratie-Entlastungsgesetze haben wir ja Teil 1 bis 4. Wir haben One-in-Two-Out-Regeln, Bürokratiebremsen, Modernisierungsagenden, jetzt gerade aktuell. Eigentlich sollte das doch irgendwann mal gefruchtet haben. Warum ist das im Großen und Ganzen aber nicht der Fall?
Ja, im Großen und Ganzen ist es vielleicht noch nicht so stark wahrnehmbar der Fall. Einzelne Erfolge gibt es durchaus. Zum Beispiel das Statistische Bundesamt bemisst oder erhebt die Bürokratiekosten in Deutschland. Die sind tatsächlich zwischen 2015 und 2025 gesunken um 6 Prozentpunkte. Erst jüngst wieder ein bisschen angestiegen durch die jetzt erforderliche Nachhaltigkeitsberichterstattung. Im Übrigen gibt es auch eine Lebenslagenbefragung des Statistischen Bundesamtes. Interessanterweise ist die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland überwiegend zufrieden mit den Leistungen der öffentlichen Verwaltung. Das heißt, es gibt Indikatoren dafür, dass es vielleicht gar nicht so schlecht aussieht, wie wir das gerne so öffentlich darstellen. Gleichwohl, das will ich nicht kleinreden, gibt es große Unzufriedenheiten und das würde ich auch so unterschreiben, wie Sie es eben dargelegt haben. Trotz vieler Anläufe, der große Durchbruch ist noch nicht gekommen.
Woran liegt das? Waren die Gesetze nicht effektiv genug? Waren sie nicht mutig genug?
Sie waren vielleicht nicht mutig genug. Sie sind vielleicht nicht tief genug eingestiegen in unsere doch sehr hohe Regelungsvielfalt und Dichte. Wir müssen auch sehen, jetzt eben haben wir über Berlin und Brandenburg gesprochen, ein Großteil der Regeln kommt von der Bundesebene oder kommt von der EU-Ebene. Das heißt, Länder und Kommunen führen das quasi aus, was höherrangige Gesetzgeber sich so überlegt haben. Und wir Deutschen neigen tendenziell dazu, eine Einzelfallgerechtigkeit erreichen zu wollen. Wir wollen also die Besonderheiten jedes einzelnen Falls exakt abbilden in unseren Regeln. Das tun wir auch. Und das führt natürlich zu einer enormen Komplexität, die dann wiederum zu Vollzugsschwierigkeiten führt. Da müssten wir also mutiger sein, also auch durchaus wir Bürgerinnen und Bürger müssten etwas mutiger sein, Abstand zu nehmen zugunsten von pauschaleren Regelungen, die aber dann auch durch eine schlankere Bürokratie umsetzbar wären.
Stimmt, aber vor dem Mentalitätswandel, den wir sicherlich auch noch besprechen werden, stehen ja erstmal dann die praktischen Dinge, die wir versuchen umzusetzen. Martina Clement, die Berliner Verwaltung ist ja auch nicht Ihr erstes Modernisierungsprojekt, was Sie angegangen haben. Was haben Sie, als Sie hier anfingen, als den größten Bremsklotz wahrgenommen?
Also zuerst mal war ich, als ich ins Land Berlin kam, sehr positiv überrascht. Ich komme ja unüberhörbar nicht aus Berlin, sondern ursprünglich mal aus der bayerischen Verwaltung, war dann lange im Bund tätig, kenne also tatsächlich bayerische Landesverwaltung und Bundesverwaltung sehr gut. War mein Eindruck, dass die Berliner Verwaltung deutlich besser ist als ihr Ruf.
Ah, ja. Das ist ja schon mal gut. Aber ja. wo haben Sie die Bremsklötze, die es ja hier offensichtlich auch gibt?
Und genau, deswegen wollte ich tatsächlich darauf raus, dass tatsächlich in der Berliner Verwaltung wahrscheinlich die gleichen Bremsklötze bestehen wie anderswo und es nicht besonders ausgeprägte Merkmale, sage ich mal, gibt in der Berliner Verwaltung, die mir jetzt zumindest im Vergleich zum Bund und Freistaat Bayern sozusagen auffallen. Ich glaube tatsächlich, eine Herausforderung sind tatsächlich die Beharrungskräfte. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, vielleicht die öffentliche Verwaltung im Besonderen. Und vor allen Dingen sind wir halt sehr davon geprägt, dass keine Fehler passieren dürfen. Und tatsächlich wir brauchen für jeden Einzelfall eine Regelung, wir müssen jeden Einzelfall kontrollieren, anstatt sozusagen mal zu vertrauen und auf Stichproben zu setzen. Mhm. Und tatsächlich die Angst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dinge falsch zu machen und eventuell in irgendeiner Art und Weise dafür haftbar gemacht zu werden oder auch nur Ärger dafür zu bekommen, ist sehr ausgeprägt. Deswegen ist es meines Erachtens alles entscheidend, dass wir tatsächlich dahin kommen müssen, dass wir nicht nur über eine positive Fehlerkultur sprechen, sondern die auch wirklich leben und von dieser Erwartungshaltung wegkommen, dass Verwaltung keine Fehler macht. Die soll natürlich keine Fehler machen, aber es ist natürlich eine Illusion, dass keine Fehler passieren, wo Menschen arbeiten. Deswegen, ich glaube, wir müssen tatsächlich da ansetzen und wir müssten meines Erachtens auch im Beamtenrecht oder im Tarifrecht ansetzen, weil meines Erachtens müssten wir sozusagen Incentives dafür setzen, dass wenn man in seinem eigenen Laden auch mal wieder aufräumt, vielleicht sogar Vorschriften, die man sich mal selber ausgedacht hat, wieder abschafft, dass das sozusagen belohnt wird im öffentlichen Dienst, weil während nämlich die politische Spitze damit beschäftigt ist, 5 Berichtspflichten abzuschaffen, hat der Apparat in aller Regel 50 Berichtspflichten eingeführt, von denen die politische Spitze des Hauses gar nichts mitbekommen hat.
Also mehr mutiger. Maximilian Wonke, erleben Sie das auch, diese Beharrungskräfte? Sind das der Bremsklotz auch auf der kommunalen Ebene?
Total. Frau Clement spricht mir da wirklich hundertprozentig aus der Seele, weil ich das ja sozusagen als Leiter einer kleinen kommunalen Verwaltung tagtäglich erlebe. Ich habe um die 75 Mitarbeiter am Rathaus, mit denen ich sozusagen auch direkt zu tun habe und merke das auch. Ne? Wir brauchen eigentlich etwas Großes, was jetzt natürlich wieder schwer zu greifen ist, aber es ist schon eine Art Mentalitätswandel erforderlich. Ich lebe das bei mir, ich drücke das sozusagen auch durch und das knirscht dann manchmal auch, weil eben der Mitarbeiter, wie Sie schon gesagt haben, sich dann auch von liebgewonnenen Vorschriften und Prozessen verabschieden muss und ich auch manchmal frage, muss das unterschrieben werden? Ist da wirklich ein Schriftform Erfordernis gegeben oder nicht. Allein das setzt schon ganze Weltbilder ins Wanken. Aber der normale Verwaltungsmitarbeiter ist eben auch und ist auch zunehmend mehr darauf konditioniert, sich schadfrei zu halten. Und da sind wir wieder bei dem Thema, gehe ich ein Risiko ein, erhöhe ich natürlich die Möglichkeit eines Fehlers. Und da auch zu sagen, ja, dann ist es halt passiert, wir machen trotzdem so weiter, ist eben schwierig, weil dann sind wir wieder auch im politischen Prozess und der politische Prozess sagt, wenn irgendwo ein Sack Reis umfällt, brauchen wir ein Reissackstützungsgesetz. Und das ist das Problem. Und man kann nicht sagen, das ist halt so, wir machen weiter, sondern der Automatismus ist, und das können Sie mit jedem Vorfall, der irgendwo in Deutschland, ob im Altersheim irgendwo ein Kranz abbrennt oder woanders ein Verkehrsunfall ist. Sie werden immer einen Politiker finden, der sich jetzt dafür einsetzt, dass es gemacht wird. Und das ist schwierig. Und das macht eben der Mitarbeiter, um das noch abzuschließen, der Mitarbeiter ist eben so konditioniert. Und der Fall, wie man jetzt auch sieht in Magdeburg mit dem Anschlag dort, ist eben auch so, dass man einen Mitarbeiter sucht, der dort offensichtlich irgendwas vergessen hat. Und das ist eben eine ganz schwierige Frage, weil ich will da die Mitarbeiter gar nicht vorschieben, sondern das muss auch von den Leitungen her vorgelebt werden. Und ich finde das toll, dass in Berlin das jetzt auch wirklich so auch gesehen wird.
Beharrungskräfte, ja nicht nur bei den auf der Mitarbeiterebene, sondern Sie sagten schon, die politische Ebene ist es ja auch, Ministerialbeamte, Abgeordnete, denen winken Ruhm und Ehre, wenn sie neue Regeln und neue Gesetze schaffen, nicht wenn sie die abbauen. Das ist nun mal so. Es gibt auch dazu, auch in der Wirtschaft, zahlreiche IT-Dienstleister, die eben dafür arbeiten, die von der Komplexität des Systems ja auch leben und von der Software, die sie immer wieder liefern, für häufig exakt die gleichen Leistungen. Also Beharrungskräfte auf vielen Seiten, ist das ein systemischer Fehlanreiz, Herr Knappe?
Man muss sich anschauen, also welche Systeme man hier so betrachtet. Sie haben jetzt marktwirtschaftliche Systeme angesprochen, sicherlich, das gibt es so, wie Sie das beschrieben haben. Auch die Beraterindustrie zum Beispiel, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und ähnliche Einrichtungen, Softwareunternehmen profitieren von entsprechenden Eigenentwicklungen, die man halt hier irgendwie so erzeugen muss. Aber spannend wird es ja mal doch etwas näher auf die Behörden zu schauen und welche Systeme hier eigentlich greifen. Das haben wir jetzt so ein bisschen andiskutiert. Ne? Aber jenseits der Systeme gibt es ja auch den kulturellen Faktor. Und unsere deutschen Behörden sind nicht gerade darauf trainiert, die Fähigkeit zu beherrschen und auszuleben, sich selbst zu reformieren, mutig zu sein und zu sagen, wir wollen Dinge verändern, wir haben eine innovative Idee, wir setzen uns Ziele, wir bilden Teams, wir setzen Projekte auf, wir machen eine Meilensteinplanung und gehen sukzessiv mit den notwendigen Ressourcen nach vorne, wir steuern nach, wir machen kurzfristige Steuerungszyklen. Also Arbeitsweisen, die durchaus in der Privatwirtschaft sehr verbreitet sind, haben keinen Kulturhintergrund, zumindest keinen ausgeprägten in der Verwaltung. Das heißt, die Frage, wie systematisch steuern sich eigentlich die Behörden selbst, da glaube ich, können wir durchaus ansetzen. Mhm.
Aber wenn wir dann bei der auch ein bisschen auf die Privatwirtschaft schauen oder wie die damit umgehen, die Wirtschaft klagt ja, also keiner klagt mehr über die Bürokratie als die Unternehmen, auch die mittelständischen, eine aktuelle Studie gibt es vom IAB, da mussten die Betriebe in den letzten 3 Jahren 325.000 Arbeitskräfte zusätzlich einstellen, um die gewachsene Bürokratie zu bewältigen. Welche Zwänge wirken da, Till Behnke? Gibt es tatsächlich immer mehr Gesetze und Regeln, dass man da gar nicht mehr Herr wird?
Auf jeden Fall, die gibt es. Und Gesetze und Regeln sind nicht nur gut. Wir sehen es auch, dass das Internet wird erfunden. Es muss reguliert werden. Ja, passiert immer noch nicht. Und wenn dann teilweise auch nur in Europa. Jetzt wird die KI erfunden. Also mit jeder technologischen Fortschritt, eigentlich in jedem Lebensbereich, brauchen wir neue Regeln. Das heißt, es werden immer mehr. Dann digitalisiert sich und automatisiert sich mit KI auch noch das Privatleben und das Wirtschaftsleben. Das heißt, wir haben nicht nur mehr Regeln, sondern wir haben viel mehr Vorgänge. Und bald werden einfach private und Unternehmensagenten dann Vorgänge bei Ämtern einreichen. So, und dann, wenn der Staat nicht völlig anders sich digitalisiert, dann wird er noch weiter untergehen. Dazu kommt ja noch der Personalmangel, also dass wir so ein demografisches Loch haben, wo 30% aller Finanzbeamter gehen in Rente in den nächsten 3-4 Jahren. Also es wird immer mehr und die Digitalisierung ist auf mehreren Ebenen eigentlich der Schlüssel. Weil wenn man Regeln und Gesetze digital macht, werden sie auch transparenter. Dann werden sie auch gerechter. Dann kann ich auch einen Kulturwandel in meinem privaten Unternehmen enforce ich, Entschuldigung für das Englisch, einen Kulturwandel dadurch, dass ich ein neues Tool mit einem neuen Prozess einführe. So, und jetzt stehen wir vor einem massiven Wandel, wo die KI Einzug erhält. Und wir wissen ja, dass nicht nur Privatmenschen jetzt schon mit ChatGPT ihre Anträge formulieren, sondern wir wissen auch, dass die armen Leute in den Ämtern, die keine funktionierende Software haben, diese Anträge zum Teil mit ChatGPT bearbeiten, weil sie gar nicht wissen. Der Herr Müller war der Letzte, der wusste, wie es geht. Und da ist selbst in Deutschland ein bisschen Pragmatismus. Also ich würde sagen, allen Augenmerk darauf, auch um den kulturellen den Wandel zu stärken, aber vor allem, um Bürokratie nicht nur zu reformieren und punktuell zurückzubauen, das ist das eine, aber Bürokratie zu beschleunigen. Also wir leben im Computerzeitalter und komplizierte Regeln, auch Regeln, die sich ständig ändern, müssen nicht bedeuten, dass man ständig wieder zurück zu Papier und Stift geht, wie es jetzt gerade ist.
Würde das denn ausreichen, KI und Digitalisierung in einem größeren Umfang, um auch eine Regelflut einzudämmen?
Da möchte ich jetzt gesehen, gehört werden als sehr vorsichtig, denn ja, wir alle wünschen uns, dass die KI im Rechtsbereich, also in der öffentlichen Verwaltung, in der Justiz, in der Compliance gut funktioniert, und das tut sie nicht. Ich brauche einfach die eine richtige Antwort und nicht eine wahrscheinlichkeitsgetriebene. Und die KI ist immer wahrscheinlichkeitsgetrieben. Und da forschen wir mit Instituten, aber auch mit unserer Firma daran, wie wir unser regelbasiertes System eigentlich mit der KI kombinieren können, sodass das Regelbasierte führt und wir nur ganz punktuell KI im ganz begrenzten Umfang einsetzen, sodass sie nicht halluzinieren kann. Wenn uns das gelingt, dann ist das tatsächlich der ganz große Sprung, der da gelingen kann.
Also eine große Hilfe könnte es werden. Lassen Sie uns sprechen über konkrete Ansätze zum Bürokratieabbau, zur Verwaltungsmodernisierung. Sie haben es am Anfang schon alle ein bisschen anklingen lassen aus der Praxis. Maximilian Wonke, Sie haben mir erzählt, als Bürgermeister das Bürokratiemonster konkret anzugehen. Das tun Sie, indem Sie manchmal sich über gewisse DIN-Normen hinwegsetzen. Wie?
Ja, tatsächlich hinterfrage ich manches auch einfach kritisch, ne? Und dann sage ich, probiere ich auch Prozesse manchmal auch vom Konflikt vorherzudenken. Und ich denke dann, was ist denn, wenn es sozusagen schiefläuft? Was passiert denn? Was passiert, wenn wir das Schriftformerfordernis nicht einhalten, wenn jemand eine Grundstückszufahrt beantragt? Und er beschwert sich darüber, dass wir das hätten jetzt doch alles auf Papier machen müssen. Ja, dann kriegt er halt keine Zufahrt. Punkt. Ja, und das ist natürlich ist sehr atomistisch, wo wir gerade unterwegs sind, aber das ist nun mal mein tägliches Geschäft, und da gibt es auch andere Vorschriften. Ich hatte Ihnen das Beispiel mit der Tischtennisplatte genannt, wo die Mitarbeiterin sagt, um die Tischtennisplatte herum muss immer gepflastert werden. So, wer mal auf dem Schulhof war, der weiß, Kinder spielen Chinesisch um eine Tischtennisplatte. Wenn ich da jetzt ein Pflaster drum ziehe, dann errichte ich eine Stolperfalle.
Chinesisch heißt immer
also
um die Tischplatte
herum. Genau, die um die Tischplatte drumherum spielen. Ne? Das sind halt so Vorschriften, die hat sich mal irgendwer ausgedacht. Ich sehe diese DIN-Vorschriften noch insgesamt zunehmend kritischer, weil diese DIN-Ausschüsse sind maximal intransparent. Sie wissen nicht, wer dort sitzt, aber sie bilden sozusagen durch die kalte Küche eine Rechtsgrundlage, weil sich Gerichte darauf beziehen und immer sagen, das muss nach den Regeln der Technik gemacht werden. Und das sind eben die DIN-Vorschriften, die Sie als Bürger aber gar nicht wissen können. Und da habe ich einen kritischen Blick drauf. Tatsächlich hänge ich da manchmal ein bisschen weit aus dem Fenster, weil ich dann auch sage, nö, wir machen das jetzt nicht so. Ich weise meinen Mitarbeiter dann auch direkt an, entgegen der Vorschrift etwas zu machen. Aber es ist manchmal auch nur, sage ich mal, verwaltungsseitige Notwehr, um einfach gewisse Dinge noch umsetzen zu können.
Aber wie reagieren dann Ihre Mitarbeiter? Die wollen ja alles richtig machen.
Inzwischen haben sie es mitgekriegt, dass es diese Möglichkeit bei mir gibt. Aber erstmal ist es natürlich, wie ich auch schon gesagt habe, bricht teilweise eine Welt zusammen. Ne? Man hat das sonst immer nach Schema F gemacht, man hat das immer besonders geprüft, man hat zu jeder Lösung auch zwei weitere Herausforderungen gefunden, will ich mal vorsichtig sagen. Und man einfach sagt, nein, wir lassen das jetzt so, und wenn es halt in einem von 100 Fällen schiefläuft, dann ist das so. Dafür ist es in 99 Fällen sehr glatt und bürokratiearm durchgelaufen. Und das ist das, was ich meine mit der Mentalität. Die muss eben auch einziehen, und die muss eben auch in den Kopf eines jeden Mitarbeiters irgendwann einziehen. Und das dauert. Ne? Aber ich lebe das vor Ort vor und drücke das dann auch tatsächlich einfach durch.
Und tun das Ihre anderen Amtskollegen ebenso, oder stellen Sie da eher noch da die Beharrungskräfte fest?
Da will ich mir jetzt nicht erlauben, dort zu urteilen. Ich lebe das so vor. Ich nehme aber auch sehr wahr, wie gerade auch Behördenleiter vor Ort, also Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, manchmal an Regularien verzweifeln. Ne? Und sagt, jede Regel hat ja eigentlich einen guten Hintergedanken, das will ich gar nicht abstreiten, aber es ist eben in der Praxis dann äußerst schwierig, und manchmal muss man sich wundern, auch gerade wenn, jetzt spreche ich mal als Vizepräsident vom Städte- und Gemeindebund Brandenburg, wenn wir dort Dinge aufschreiben und den Landtagsabgeordneten mitgeben, wenn es dann, sage ich mal, nur als Randnotiz zur Kenntnis genommen wird, ist es manchmal sehr ärgerlich, weil oft sind kleine gesetzliche Regularien mit sehr viel bürokratischem Aufwand bei uns wiederum verbunden. Allein die Frage Kita-Finanzierung, wie fließen dort die Gelder zwischen den freien Trägern und den Gemeinden und dem Kreis, das ist ein Riesenbohai. Und wenn dort Kleinigkeiten geändert werden, ist das bei uns wieder ganz viel mehr Aufwand. Und es wurde eben gerade auch der demografische Wandel schon angesprochen. Wir haben ein großes Problem. Und das ist, dass wir einfach zunehmend weniger Mitarbeiter haben.
Wir reden über Bürokratieabbau, die Chancen, die Hürden und die Lösungen. Und wir sind aktuell bei den Lösungen. Ganz konkret haben von Maximilian Wonke, dem Bürgermeister von Panketal, gehört, wie er ganz praktisch damit umgeht. Martina Clement als Chief Digital Officer und Staatssekretärin eben für die Verwaltungsreform zuständig. Sie wollen jetzt die gesamte Berliner Verwaltung modernisieren und sagten uns schon am Anfang, dass eine Arbeitsgruppe mehrere hundert Bereiche identifiziert hat, in denen sich entweder beide Ebenen, also Bezirke und Senat, oder gar keine davon zuständig fühlt. Wie gehen Sie das ganz konkret an?
Ja, also ich hatte es ja in der Tat gesagt, es gab und gibt bislang keinen Katalog mit allen Aufgaben der Berliner Verwaltung. Und die Tatsache, dass man oft von Behörden Pingpong spricht, hat sozusagen schon ein bisschen einen Grund, im System angelegt. Deswegen wollen wir eben erstmals einen Zuständigkeitskatalog mit allen Aufgaben der Berliner Verwaltung jetzt auf den Weg bringen. Dazu haben wir aus den ganzen unterschiedlichen Quellen, die es derzeit schon gibt, mal alle Aufgaben zusammengetragen, wobei das auch bei Weitem dann nicht alle Aufgaben sind, weil sich ja auch noch aus Spezialgesetzen und so weiter Aufgaben ergeben, sind eben auf etwas über 4.500 Aufgaben gekommen, von denen wir eben bei ungefähr 850 Aufgaben nicht klar sagen konnten, welche Senatsverwaltung dafür zuständig ist und sich dafür zuständig fühlt, also ungefähr 20% der Aufgaben. Im Zuge des Aufgabenerhebungsprozesses, den wir jetzt eben durchführen, schon relativ lange, klären wir Schritt für Schritt alle diese offenen Aufgaben.
Und Doppelstrukturen haben Sie genauso gefunden?
Doppelstrukturen gibt es meines Erachtens nicht so viele, wie man denken würde. Ich glaube, das passiert eher in der Praxis tatsächlich. Also das ist nicht unbedingt beide Ebenen oder auch zwei Verwaltungen auf Senatsebene oder auf Bezirksebene zuständig sind. Es ist eher, glaube ich, dass sich in der Praxis bahnen sich oftmals die Dinge tatsächlich ihren Weg, weil auch Aufgaben, von denen sich übrigens bisher keiner zuständig fühlt, werden in aller Regel irgendwie erledigt von irgendjemand, weil die halt oftmals einfach anfallen. Beispiel Hunde- und Katzenfang in Berlin ist irgendwie seit Jahren lang ein ungeklärtes Beispiel, aber wenn halt Hund oder Katze gefangen werden muss, kümmert sich am Ende dann doch jemand drum und stellt sicher, dass das irgendwie ins Tierheim kommt. Aber deswegen, ich will nur sagen, es findet oftmals einen Weg.
Wer ist da zuständig bei den Hunden, bei den Katzen?
Ja, da geht sozusagen die Frage hin und her, ob das eher eine Aufgabe ist, die dem Verbraucherschutz sozusagen oder der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zuzuteilen ist. Mhm. Haben wir jetzt tatsächlich im Zuge dieses Aufgabenklärungsprozesses klären können, haben viele Aufgaben von eben so mutmaßlich kleinen Aufgaben über wirklich große Bereiche, die seit Jahren umstritten sind, tatsächlich jetzt klären können, haben nur noch einige wenige Klärungskomplexe tatsächlich offen und haben dann zumindest mal alle Aufgaben der Berliner Verwaltung festgelegt, welche Senatsverwaltung dafür zuständig ist oder welches Politik- und Querschnittsfeld, wie es jetzt dann in unserem Verwaltungsreform-Jargon sozusagen heißen wird.
Nehmen Sie uns einmal mit bei einer Aufgabe, vielleicht nicht den Hunden und den Katzen, sondern etwas, was auch viele, viele betrifft. Wo haben Sie da eine Zuständigkeit klären können und wie haben Sie das gemacht?
Wir haben tatsächlich sozusagen von unten nach oben Eskalationsstufen eingezogen, haben geschaut, ob vielleicht einfach zwischen den Verwaltungen auf Mitarbeiterebene das geklärt werden kann, was bei ziemlich vielen Fällen tatsächlich geklärt werden konnte, muss man ganz ehrlich sagen, weil viele Dinge waren halt einfach vielleicht nie ausgesprochen oder faktisch nie geklärt. Dann gibt es auch Aufgaben, die einfach so vom Wording her so beschrieben waren, dass die zwangsläufig in mehreren Verwaltungen sozusagen liegen und man es nie einer oder anderen zuteilen konnte. Zum Teil haben wir also Aufgaben einfach auch durch Neubeschreibung sozusagen dann eindeutig zuordnen können. Und ansonsten haben wir jetzt eben die Eskalationsstufen nach oben und haben jetzt in den letzten Wochen tatsächlich auf Staatssekretärsebene die Klärungsgespräche geführt. Und wenn da am Schluss noch dann Brocken übrig bleiben, dann müssen die Senatoren und der regierende Bürgermeister ran.
Wie offen sind die Arme, mit denen Sie empfangen werden in der Verwaltung?
In der Theorie groß, wurde vorher schon erwähnt, wenn es dann konkret wird, dann werden die Bedenken oftmals größer. Stichwort Vergabe wurde ja auch erwähnt. Wir bewegen auch das Thema Vergabe im Land Berlin, haben just gestern im Senat einen ersten Beschluss zu einer Vergabestrukturreform beschlossen, weil wir eben feststellen, dass auch die Strukturen der Vergabe, nicht nur das Recht, sondern auch die Strukturen der Vergabe extrem ineffizient sind, hat sicherlich der eine oder andere mitbekommen. Beim Thema Schulessen ist es ja im letzten Jahr leider grundlegend schief gegangen. Einfach dargestellt ist Folgendes passiert: 12 Bezirke haben gleichzeitig Schulessen neu ausgeschrieben mit 12-mal Verwaltungsaufwand. Die gleichen Anbieter haben sich in allen 12 Bezirken beworben. Nichts ahnend hat ein Anbieter in allen 12 Bezirken den Zuschlag bekommen und konnte halt einfach nicht liefern. in diesem Ausmaß. Man sieht also, es ist massives Optimierungspotenzial auch in den Strukturen. Wir müssen, geht ja auch der Bundestrend, auch die föderale Modernisierungsagenda geht ja dahin, wir müssen viel mehr bündeln, finden in der Theorie alle richtig. Aber wenn man dann realisiert, dass man womöglich seine eigenen Kompetenzen abgeben muss und vielleicht sogar noch das Personal dazu, ist die Begeisterung oftmals schnell dahin.
Mhm. Till Behnke, Sie haben erzählt von Ihren digitalen Tools, die Sie da implementieren sollen, die vieles schneller machen kann, so sagten Sie ja. Aber wie konkret lassen sich dadurch dann auch Verwaltungsprozesse zum Beispiel vereinfachen, an einem Beispiel?
Also die Methodik Rule Mapping, die wurde vor 20 Jahren von einem Juraprofessor, der unser Hauptgründer ist, entwickelt, um die Subsumption, das lernt jeder Jurist im Grundstudium, also jedes Gesetz ist geschrieben, um hinterher Sachverhalte an ihm abzuprüfen. Das ist ja der Vollzug, wo es immer klemmt. Also wir brauchen ja den Bürokratieabbau und Reform, damit hinterher im Vollzug unser Recht viel einfacher und schneller angewandt werden kann. Und die Methodik zerlegt einfach das Recht in den einzelnen Bausteine, also ins atomare Zusammensetzung und bringt es gleich in die Prüfstruktur. Und wenn man das macht, dann wird es gleichzeitig maschinenlesbar. Also man kann das visuell dann sehen. Also jede Juristin, jeder Jurist kann dann sehen, dass ein Gesetz aus 100 kleinen Prüfknoten besteht. Und so lassen sich Gesetze viel logisch widerspruchsfreier und mit weniger Redundanz gestalten. Also in der Gesetzgebung hilft die Methodik schon seit 15 Jahren, auch in der Bundesgesetzgebung. Und dann hilft es natürlich dabei, dass man sagt, wir haben jetzt hier eine Prüfstruktur im Vollzug und können sie digital abarbeiten. Auch schon seit 10 Jahren ohne KI. Und jetzt stellt sich raus, wir haben eben in einem komplizierten Verfahren 1000 kleine Entscheidungen zu treffen. Das meiste ist durch juristische Logik vorgegeben. Und dann gibt es eigentlich nur noch 10 Stellen, an denen ist Ermessensspielraum. Und nur da setzen wir dann KI ein. Und wenn man das mal so hat, Sie haben vorhin gesagt, man muss sich darauf konzentrieren, wo gibt es denn eigentlich hinterher Streit? Also wenn dann der Human in the Loop, also der Mensch, der KI-gestützt, digital gestützt, jetzt einen Vorgang bearbeitet und muss dann nicht mehr 50 Seiten Gutachten komplett durchlesen, sondern sieht, es gibt hier 3 Entscheidungen, die immer so die sind, wo es hinterher auch Streit gibt und wo Ermessensspielraum ist. Und dann schaut man da ganz genau hin und sagt, was hat die KI denn hier vorgeschlagen, wie ist es begründet und kann dann als Mensch natürlich das überschreiben. Und man hat aber dann eben nicht 1500 kleine Entscheidungen zu treffen, sondern eben am Schluss konzentriert sich auf die 3 oder 10, auf die es wirklich ankommt. Und aber das ist die große Entlastung.
Aber okay, und an einem Beispiel vielleicht, wenn ich irgendetwas beantragen oder genehmigen lassen will und hunderte von Regeln jetzt beanspruchen lassen will, also wie kann mir da diese Software konkret helfen?
Also wir machen gerade mit dem Bundesland Thüringen die Baugenehmigung digital und als erstes Bundesland auch KI gestützt. Und da ist es eben so, da gibt es eine Umweltverträglichkeitsprüfung bei jeder Baugenehmigung. Und wenn Sie dann diese Gutachten von teilweise 50 Seiten da einlesen, dann ist es so, wenn Sie die am Regelwerk abprüfen, dann reicht es schon, dass Sie sagen, hier ist ein Katalog von 50 seltenen Tier- und Pflanzenarten. Und dann ist die erste Frage, wohnt da die Zauneidechse oder brütet die da? Und wenn es gegeben ist, dann müssen Sie die nächsten 8 Prüfschichten überhaupt nicht anschauen, weil dann darf da nicht gebaut werden, es sei denn, es dreht sich um 1, 2 oder 3 Ausnahmen. Und das ist die juristische Logik, die jetzt im System einmal digitalisiert ist. Und das Schöne an dieser visuellen Methodik ist, wenn sich Gesetz ändert, dann müssen wir nur Drag and Drop machen. Wir müssen keine neue Software bauen. Und gleichzeitig ist es so, in diesem System ist dann klar, das Gutachten wird eingelesen, das kann die KI gut. Und die Entscheidung, die große Entscheidung, darf die Baugenehmigung erteilt werden, ja oder nein? Da können Sie dann KI-Systeme nicht alleine lassen, weil die schreibt Ihnen eine tolle Begründung, aber entscheidet falsch. Wenn die in den 1000 kleinen Entscheidungen aber nur 10-mal eingesetzt wird, dann kann man genau hinschauen und kann sagen, hat sie es da richtig gemacht? Und das wiederum gibt dem Menschen, der dann an diesen Stellen die KI nochmal überprüft, 80-90% Arbeitserleichterung.
Professor Knappe, jetzt haben wir gehört, wie ganz konkret Lösungen gefunden werden für ganz konkrete Projekte. Aber es ist ja auch ein bisschen noch größer und verschachtelter und komplizierter mit der Bürokratie, weil die Zuständigkeiten ja so viele sind. Das deutsche Staatswesen ist verschachtelt, Bund, Länder, Kommunen, Landkreise, dann kommt noch die EU dazu, dann die Versicherungen. Wir haben von den DIN-Normen gehört, von den vielen Auflagen. Welche Wege führen Ihrer Ansicht nach dazu, diese Probleme, also diese Verschachtelung mit sich bringt, zu lösen?
Ja, zunächst muss man ja im Vollzug sehen, das greift alles ineinander. Aber wenn ich vielleicht an dem Fallbeispiel von Herrn Behnke anknüpfen darf, das ist ja quasi der Vollzug von höherrangigem Recht gewissermaßen, was vielleicht auch konkretisiert wird durch lokale Vorschriften, durch Rechtsprechung, durch Verordnungen. Also schon eine ganz komplexe Gemengelage, die dann von so einem System quasi beherrscht werden müsste. Dann glaube ich, ist das schon, wenn das so funktioniert, eine enorme Erleichterung. Ich glaube aber, sensibel ist die Stelle, dass eben, wie Sie es am Schluss formuliert haben, am Schluss noch der Mensch drauf schaut. Und wir brauchen nach wie vor die Menschen, die befähigt sind, die abschließende Entscheidung zu treffen, nach Recht und Gesetz. Und ich finde es ganz interessant, wenn ich zum Beispiel mit Studierenden auf Masterlevel solche Modelle diskutiere, also Leute, die wirklich voll aus der Praxis kommen, dann ernte ich eigentlich in solchen Diskussionen meistens immer so zwei Perspektiven auf solche Modelle. Das eine ist schnell eine Begeisterung, weil sie schnell merken, da ist ein Potenzial, so könnte es laufen, so kriegen wir Personalengpässe weg. Wenn sie aber anfangen, ein paar Minuten darüber zu diskutieren, spulen Sie dieses Szenario in die Zukunft. Wer in 10, 15, 20 Jahren ist noch befähigt, als Mensch mit dem notwendigen sachlichen Wissen die finale Entscheidung zu treffen? Weil dieses Erfahrungswissen geht dann vielleicht irgendwann verloren, weil sich die Generationen davor darauf verlassen haben, dass das System mit 90-95% Wahrscheinlichkeit die richtige Entscheidung vorschlägt irgendwo. Andererseits, was auch, glaube ich, ein großes Potenzial ist, dass natürlich die Systeme bundesweit für einen Vollzug des Gleichbehandlungsgrundsatzes sorgen können. Weil eben, indem man das einspeist in die Systeme, man davon ausgehen kann, egal welche Sachbearbeiterin, welcher Sachbearbeiter gerade das auf dem Bildschirm hat, der Vorschlag des Systems ist menschenunabhängig und orientiert sich allein auf der Faktenbasis und auf den Informationen, auf den Algorithmen, die eingespielt sind. Und das finde ich auch sehr interessant, in Diskussionen mit der Verwaltungspraxis zu erkennen, Mensch, wir merken selbst, manchmal so in Kaffeepausen, wir unterhalten uns über Fälle, ich hätte es anders entschieden als du, du hast diesen Aspekt stärker gewichtet, ich hätte den Aspekt stärker berücksichtigt, aber ein System hat vielleicht auch im Sinne von Dienstleistungsqualität für die Bürgerinnen und Bürger das Potenzial, tatsächlich da quasi auch zu qualitativ besseren Entscheidungen zu kommen.
Wir haben jetzt praktische Lösungen diskutiert und vorgestellt beim Bürokratieabbau. Wir hatten am Anfang aber schon diskutiert, dass vielleicht diese ganz vielen kleinen Schritte nicht ausreichen und helfen, also das Pragmatische, sondern dass es vielleicht einen Kulturwandel braucht. Darüber würde ich noch ein bisschen eingehen, also unseren Überperfektionismus, den man den Deutschen immer wieder nachsagt, oder ein ehemaliger Kanzleramtsminister sagte mal Vollkaskomentalität, wir wollen immer alles abgesichert haben. Till Behnke, müssen wir Deutsche einfach weniger deutsch sein? Wäre das hilfreich?
Ja, und ich wiederhole mich natürlich, dass das am besten gelingt, wenn wir systemisch die Art, wie wir den Staat digital machen, völlig verändern.
Und dann würden die Bürgerinnen und Bürger weniger darauf beharren, dass man ihre Regeln dann auch befolgt und dass Vorschriften auch eingehalten werden, glauben Sie, dass wir dann weniger deutsch sind und alles ganz perfekt haben wollen?
Ah, um Gottes Willen, das wird sich überhaupt nicht ändern, aber ich bekomme überhaupt noch meine Klage vor Gericht oder ich bekomme überhaupt noch eine Ablehnung oder Zustimmung zu meinem Bauantrag in einer Zeit oder eine Genehmigung für meine Industrieanlage. Also die Wirtschaft, als Privatperson gehen bankrott und Wirtschaftsunternehmen wandern ab und dann bekomme ich eine Antwort und habe sogar Tools zur Verfügung, um zu überprüfen, muss die Anlage eigentlich genehmigt werden? Und wenn nicht, dann kann ich den Klageweg gehen, weil das Recht transparent ist und maschinell anwendbar. Und wenn die Privatwirtschaft diese Tools nutzen wird, dann spätestens dann wird auch die öffentliche Verwaltung sie nutzen. Aber unser Anspruch, der deutsche Anspruch, dass es ganz genau und ganz richtig gemacht werden muss, der wird sich nicht verändern. Aber gerade deswegen können uns am Ende die Digitalisierung des Rechts extrem helfen. Es macht es transparenter und es macht es gerechter und davon profitieren am Ende alle.
Und wie wichtig, Martina Clement, ist es denn wirklich, dass man da beim Bürokratieabbau dann auch vorankommt, auch ohne einen vielleicht kulturellen Wandel? Also wenn effiziente staatliche Strukturen, wie wichtig sind die für das Vertrauen in unsere Demokratie?
Ja, essentiell. Ich bin allerdings nicht ganz bei meinem Vorredner. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir an unserer Mentalität arbeiten können. Ich glaube, dass wir einfach gut dran tun würden, wenn wir sehr viel mehr 80-20 machen, anstatt alles 120%. Und das gilt bei vielen Dingen. Bei digitalen Lösungen habe ich in Berlin das Wort gelernt, Sonderlocken. Wir müssen jedes einzelne Sonderproblem mit der digitalen Lösung erfassen können. Das ist meines Erachtens Quatsch. Wenn wir sehr viel mehr auf Standardlösungen setzen würden, könnten wir die sehr viel schneller einführen. Die würden in aller Regel sehr viel besser funktionieren. Wir könnten 80% der Fälle abarbeiten und uns dann mit mehr Zeit um die 20% kümmern. Wir müssten, hatte ich ja auch gerade schon erwähnt, mehr in Richtung Stichproben und Vertrauen kommen, anstatt alles zu 100% überprüfen zu wollen. Und ich glaube, wir müssen halt mal ein paar ungewohnte Wege gehen. Ich hatte es einleitend schon gesagt, Stichwort Fehlerkultur. Ich glaube, wir müssen erstens als politische Führungskräfte, aber auch sonstige Führungskräfte sozusagen Fehler tolerieren. Wir haben bei unserer Verwaltungsreform tatsächlich auch ins Gesetz geschrieben, dass wir eine positive, eine lernende Fehlerkultur etablieren wollen in der Berliner Verwaltung. Interessant, alle reden davon. Wir haben das Gesetz in die Mitzeichnung gegeben, hat fast jedes Ressort zurückgeschrieben, das muss raus aus dem Gesetz, weil Verwaltung macht keine Fehler. So, da sieht man schon mal, wir haben dann trotzdem darauf bestanden, dass es drin bleibt. Es steht jetzt auch im Gesetz, aber man muss mal ein paar Dinge einfach meines Erachtens, Wege einfach mal beschreiten. Zweiter Punkt, wird ja auch viel besprochen im Thema Bürokratieabbau, Genehmigungsfiktionen. Versuchen wir auch, haben wir auch versucht, ist auch nicht ganz trivial, muss man ganz ehrlich sagen, nicht ganz rechtlich auch nicht ganz trivial. Was wir mit unserer Verwaltungsreform jetzt zumindest gemacht haben, ist, dass wir eine Art behördeninterne Genehmigungsfiktion eingeführt haben. Oftmals, gerade bei komplizierten Genehmigungsverfahren, ist ja so, dass einfach bei einer Behörde genehmigt man, beantragt man die Genehmigung und die muss viele andere Behörden mit involvieren. Und wenn eine einzige Behörde sich nicht meldet, hängt die ganze Genehmigung. Da haben wir jetzt eben eingeführt, dass binnen 6-wöchiger Frist, wenn die sich nicht melden, gilt das quasi als Zustimmung.
Also Fehlerkultur einführen, ist das der richtige Weg, Robert Knappe?
Auf jeden Fall ist das ein ganz wichtiger Schritt an der Stelle und ich gebe auch im Kontext zu bedenken, auch die Verwaltung verjüngt sich langsam. Es kommt eine neue Generation die Verwaltung hinein, die mit neuen Werten, neuen Ansichten die Arbeit antritt. Da würde ich schon fast sagen, aus meiner Perspektive als Hochschullehrer, da müssen wir sogar fast noch kulturieren, dass Qualität und auch Fehlerarmut positive Werte sind. Also da kommen wir von der anderen Seite an das Thema heran. Und ich finde es ja auch gut, das ist auch Bestandteil des LOGs, dass es ja auch jetzt nicht nur um Effizienz LOG. Und des Landesorganisationsgesetzes hier geht, nicht nur um Effizienz, Schlankheit, Digitalisierung, sondern dass wir auch auf die Finalwirkung von Vorschriften eigentlich schauen müssen. Was bewirkt eigentlich ein Gesetz? Was resultiert dann eigentlich bei Bürgerinnen und Bürgern, bei den Unternehmen? Und so steht beispielsweise, um das herauszugreifen, das Thema Wirkungsorientierung drin im Landesorganisationsgesetz, dass das Land Berlin sich also quasi zukünftig noch stärker als in der Vergangenheit darauf ja, fokussiert zu schauen, was erzeugen unsere Regulierungen eigentlich tatsächlich an Wirkungen. Und das lenkt ehrlicherweise auch so ein bisschen den Fokus weg von diesem einseitigen Fehler beobachten, Fehlerstreben, Fehler messen, hin dazu, ob wir eigentlich den Nutzen des Gesetzes für Wirtschaft, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger erreichen.
Aber dafür müssten ja auch Beamte und auch Verwaltungsangestellte und auch in der kommunalen Verwaltung die Menschen ermutigt werden, zu entscheiden, vielleicht auch mal gegen eine Norm zu entscheiden, ohne Konsequenzen zu fürchten. Maximilian Wonke, kann das funktionieren?
Ja, das kann sehr gut funktionieren. Wir haben ja gerade gefragt, ob das noch deutsch ist. Und wir haben ja, die Deutschen haben ja eigentlich auch eine Eigenschaft dazu, Prozesse effizient zu strukturieren. Also wenn man sich anschaut, wie Autos gebaut werden, da kann man schon sagen, die Effizienz war da an erster Stelle auch. Und natürlich die ganzen Sicherheitsaspekte auch. Aber wenn wir schauen, dass effiziente Prozesse auch was Schönes ist, dann kommen wir nämlich auch in eine Debatte, gerade zum Beispiel, klang jetzt schon an, Grenzkosten, Grenznutzen. Ne? Mit wie viel erreiche ich mit einer neueren Regelung noch an Nutzen und was kostet mich das eigentlich? Und da gibt es so ein krasses Extrembeispiel. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten viel über das Bürgergeld diskutiert und wer wie da betrügen könnte und so weiter. Eine Studie, die vor einem halben Jahr etwa rauskam, hat mal gezeigt, dass 60% der Ausgaben beim Bürgergeld in die Verwaltung fließen. 60%. Das kann doch nicht der Ernst sein.
Ja, also Prozesse und Strukturen müssen verändert werden, was Sie gerade gesagt haben. Aber es müssen ja auch die Entscheider in den Verwaltungsebenen ermutigt werden, solche mutigen Entscheidungen zu treffen, ja, ohne Konsequenzen zu fürchten. Also nochmal, was braucht es dafür?
Also ich sage es mal als Führungskraft, es braucht Führungskräfte, die das auch Vorlieben, ne, die auch sagen, wir stellen das jetzt neu auf, ich möchte, dass so gedacht wird, sonst funktioniert es nicht. Ich kann den Mitarbeitern, den einfachen Mitarbeiter nicht vors Loch schieben, der sich dann wie in Magdeburg noch rechtfertigen muss, warum er irgendwo einen Poller nicht aufgestellt hat oder eine Kette hochgezogen hat. So funktioniert das nicht. Da muss ich auch eine Leitungskraft dann auch schützend vor seine Mitarbeiter stellen und auch sagen, ich habe das so angeordnet und so machen wir das. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Denn der Mitarbeiter ist ganz klar, der ist sozusagen das letzte Glied in der Kette, den kann ich dazu animieren, aber das muss sozusagen von Leitungsebene, von Senatsebene bis hin zum Teamleiterebene, Fachdienstleiterebene runtergedacht werden und gesagt werden, so lösen wir Prozesse und gucken, dass wir sie effizient gestalten und nicht maximal rechtssicher. Mhm.
Also, wir kommen ins Handeln, vom Reden ins Tun. Sie sind alle schon dabei, es umzusetzen. Aber wenn Sie heute eine einzige Maßnahme sofort umsetzen könnten, um Bürokratie spürbar abzubauen in Ihrem Bereich, welche wäre das, Maximilian Wonke?
Oh, gute Frage. Ich glaube, das Schriftformerfordernis ist mir oft ein Dorn im Auge. Ich frage meine Mitarbeiter immer wieder, ob sie dem Kringel unter einem ausgedruckten Blatt Papier eher trauen als einer E-Mail. Ich persönlich traue eigentlich einer E-Mail mehr, weil die zu knacken ist schwieriger, als irgendwas auszudrücken und für meinen Nachbarn irgendwas Blödes zu beantragen, um da den Nachbarschaftsstreit in die nächste Eskalationsstufe zu heben. Aber das sind Dinge, ja, ich denke, dass wir viel einfach darüber nachdenken müssen, braucht es eine Unterschrift oder kann ich die Unterschrift auch durch Vertrauen ersetzen?
Martina Clement, welche Maßnahme würden Sie sofort umsetzen, wenn Sie könnten, um Bürokratie abzubauen?
Mir fällt eines meiner Lieblingsbeispiele ein, ist sicherlich nicht das, was die meiste Effizienz generieren würde, aber wir haben die Wohnungsummeldung in Berlin digitalisiert und da muss man bis heute eine sogenannte Wohnungsgeberbestätigung vorlegen, ist also ein Zettel, auf dem man im Zweifelsfall sogar handschriftlich bestätigt, dass Herr oder Frau XY bei mir in der Wohnung wohnt. Und dafür ist bis heute eine Sachbearbeiterprüfung vorgesehen, sodass der voll digitale Prozess der Wohnungsummeldung künstlich unterbrochen werden muss, dafür, dass jemand überprüft, ob das die Wohnungsgeberbestätigung vorliegt. Obwohl das natürlich jede künstliche Intelligenz sehr viel besser prüfen könnte, bundesweit Ungereimtheiten aufdecken könnte, sehr viel schneller ging. Also entweder die Sachbearbeiterprüfung dafür aufheben oder die Wohnungsgeberbestätigung ganz abschaffen, wäre eine Maßnahme, die zumindest mal einen Prozess einfach mal Ende zu Ende digitalisierend ermöglichen wird, weil das ist natürlich schon eine Herausforderung, dass wir, wenn wir digitalisieren und die Prozesse vorher nicht optimieren, wir halt hinterher einen schlechten digitalen Prozess haben.
Till Binke, welche Maßnahme würden Sie sofort umsetzen?
Ich bleibe auf meiner Ebene. Ich würde Bundes-, Landes- und Kommunalrecht das ganze Bestandsrecht in eine maschinenlesbare Form bringen, weil dann können wir es tatsächlich auch computergestützt einfacher machen, ja, und bearbeiten. Und ganz persönlich würde ich mir wünschen, dass wir mit dem Steuerrecht dann anfangen. Es ist eine dieser Dinge, wo man eine ganze Industrie an Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und da braucht man noch nicht mal KI, weil das sind einfach nur Berechnungen, das sind einfach nur komplizierte Logiken, die kann man auch ohne KI, wenn man sie einmal computerlesbar hat, dann kann man sie vereinfachen, aber wir leben im Computerzeitalter und das heißt, wir können auch mit komplizierten Regeln ganz gut umgehen, wenn sie vom Computer verstanden werden.
Aber da gibt es eine ganze Industrie von Beharrungskräften. Das hört sich zumindest so an. Robert Knappe, wenn Sie einmal Schnipp machen könnten mit Ihrer Erfahrung, wo würden Sie Bürokratie sofort abbauen, wenn Sie könnten?
Ja, ich glaube, in Deutschland sind die beiden komplexesten Bereiche das Steuerrecht und das Sozialrecht. Da würde ich mir wünschen, dass wir einmal mutig wären, also eine Art Zero-Based-Prozess mal starten würden und sagen, was wollen wir von der Wirkung eigentlich erreichen und welche Regelung brauche ich dazu? Und dann würden wir einmal quasi diese Gesetze neu erfinden und den Ist-Gesetzen gegenüberstellen. Und da, glaube ich, würde ein großes Delta entstehen. Und wenn wir das vielleicht dem Gesetzgeber, der die Kompetenz hat, einmal vorlegen würden, vielleicht auch in einem breiten Partizipationsprozess diskutieren würden, glaube ich, würden wir viele Potenziale sehen und das müsste dann wieder übersetzt werden für den Vollzug auf die exekutive Ebene, also auf das Handeln der einzelnen Behörden. Da, glaube ich, ist es perspektivisch wichtiger, mit einem guten normativen Management, was ist uns eigentlich wichtig, was sind unsere Werte, aber auch mit klaren Zielen, die wir verfolgen wollen, hier wirklich in den Vollzug zu gehen und das auch wirklich zu durchleben und zu sagen, seht her, das sind eigentlich die Dinge, die wir gemeinsam erreichen wollen.
Also, wir haben zwei Erkenntnisse, die ich jetzt so mitgenommen habe. Die erste Erkenntnis, es ist ganz schön kompliziert alles so, auch mit dem Bürokratieabbau, aber auch mit der Bürokratie. Und die zweite Lehre, es geht nicht nur um die Neuregelung von Prozessen, sondern eben auch um die Inhalte. Und es gibt nicht einen zentralen Hebel, den wir einfach mal umlegen können. Erst recht nicht in unserem Föderalstaat, sondern zehntausende Schrauben, die alle mal festgedreht und im Zweifel dann auch wieder ein bisschen gelockert werden müssen. Ich danke Ihnen für die Einblicke in wirkliche Bürokratieabbaumaßnahmen ganz konkret und in das Philosophieren darüber, wie wir Deutsche vielleicht ein bisschen weniger deutsch sein könnten. Herzlichen Dank an Martina Clement, Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung und Chief Digital Officer im Berliner Senat. Maximilian Wonke, Vizepräsident des Städte- und Gemeindebund Brandenburg, Bürgermeister von Panketal. Till Behnke, Sozialunternehmer, Gründer von Rule Mapping Group mit digitalen Lösungen zum Bürokratieabbau. Und Robert Knappe, Professor hier an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin für Betriebswirtschaftslehre und der öffentlichen Verwaltung. Vielen Dank für die Diskussion. Mein Name ist Sandra Schwarte. Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.